Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Hörpunkt
mit Haut und Haar.
Ohne Haut können wir nicht leben. Doch die Haut ist viel mehr als ein lebenswichtiges Organ. Die Haut verbirgt das Innerste des Menschen und bringt gleichzeitig Verborgenes an die Oberfläche. Die Haut widerspiegelt die menschliche Seele, doch manchmal ist sie mehr Schein als Sein. Die Haut, eine Projektionsfläche, hören Sie eine Sendung von Katrin Uelci.
Es ist heiß und schwül. Helmut Bachmeier, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz, sitzt in seinem Büro, wunderbar gelegen, direkt am Bodensee. Die Luft steht still im Büro. Die Hitze treibt Helmut Bachmeier den Schweiß auf die Stirn.
Ja, wenn Sie hier aus dem Fenster schauen, sehen Sie den See. Und hier ist natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, ein Reizklima. Und das ist nicht für jede Haut zuträglich. Ich bin lieber in der Wüste, wo es heiß ist und trocken. Da fühlt sich meine Haut besser.
Das schwülwarme Wetter setzt Helmut Bachmeier momentan etwas zu. Wie fühlt er sich aber sonst in seiner Haut?
Im Augenblick noch wohl. Ich weiß nur nicht, welche Fragen auf mich zukommen. Da kann sich das ändern.
Helmut Bachmeier macht einen ruhigen, gelassenen Eindruck. Doch kann er auch so richtig aus der Haut fahren?
Je älter ich werde, umso weniger. Es gibt wirklich wenig Situationen, wo ich aus der Haut fahren möchte, könnte, sollte. Nein, glaube nicht.
Wir könnten noch lange über Hautredensarten sprechen, denn unsere Sprache ist voll davon. Doch bei all diesen Redensarten ist die eigentliche Haut gar nie gemeint.
Die Haut steht für vieles. Also aus der Haut fahren, da möchte ja jemand seine Identität, seinen Körper, sein So-Sein verlassen, in der Haut eines anderen stecken oder nicht stecken. Das ist immer ein Spiel mit der Frage der Identität. Wer bin ich? Möchte ich der andere sein oder nicht? Gefangen in seiner Haut. Die Haut als Gefängnis, Haut als Kerker, eben da rauszukommen. Das ist sehr häufig eine Redensart, die man verwendet. Denn Hautredensarten haben sehr viel mit der Frage der Identität zu tun. Natürlich auch mit der Frage des Wohlfühlens, der Selbstakzeptanz. Das ist wichtig.
Grundsätzlich unterscheide man zwei Klassen von Hautmetaphern.
Die erste Klasse lässt sich so umschreiben, ich in der Haut. Das Ich in der Haut. Also die Haut ist dann etwas Bergendes, etwas Schützendes, aber auch eine gefangennehmende Hülle des Selbst. In seiner Haut sich wohlfühlen. Das, die Hülle des Ichs ist das die Haut. Oder aus der Haut fahren, das Haut als Gefängnis. Und dann gibt es das Ich als Haut. Das Ich wird mit der Haut gleichgesetzt, nämlich eine ehrliche Haut sein. Da wird das Ich mit der Haut gleichgesetzt. Das sind die beiden wichtigsten Klassen der Metaphern. Es geht immer eigentlich um das Ich in das Innere oder um die Abgrenzung. Und die Haut ist da wirklich so etwas wie eine markante Grenze, die Grenze zwischen Innen und Außen.
Diese Grenze ist aber nicht dicht. Die Haut ist durchlässig. Gerade bei Krankheiten ist das gut sichtbar. Da dringen Dinge von innen nach außen. Blasen, Ausschläge, Rötungen, Allergien. Zeigt sich auf der Haut, was drinnen im Körper nicht stimmt?
Die Haut ist eine doppelte Projektionsfläche, könnte man sagen. Eine Projektionsfläche von außen und von innen. Man sieht auf der Haut als einer Fläche, wenn etwas innen nicht stimmt, also etwa bei Psoriasis-Patienten, also bei Schuppenflechte, wird da die Haut sehr produktiv. Sehr produktiv, da ist eine Stoffwechselstörung, die zeigt sich dann in der Überproduktion der Haut. Einer der bekanntesten Autoren der Gegenwart, John Updike, leidete an Psoriasis und hat eigentlich einen Roman geschrieben, der Centaur, einen Text im Krieg mit meiner Haut oder im Kampf mit meiner Haut. Und da stellt er diese Produktion, diese Hautproduktion der Psoriasis direkt in Beziehung mit seiner Kreativität als Schriftsteller. So wie die Haut also produziert ihre Schuppen, so produziert er kreativ seine Werke und er versteht dann sein Schreiben sogar als Parodie auf seine Haut.
Auf Anguilla hatte Daisys junger Cousin, der intellektuell begabt war und sich Hoffnungen machte, an einer Universität in England zu studieren, sich einmal mit mir unterhalten und aus irgendeinem Grund hatte ich mich auf einen Dritten berufen, einen Weißen. Ist er rein? Hatte er sich in seiner delikaten Inselart ausgedrückt. Weiß ist gut, Rein ist besser. Ich war geheilt und konnte nun alle gedachte Solidarität mit den Unreinen dieser Welt, all denen, deren Haut ihnen Schwierigkeiten einträgt, fahren lassen. Andererseits, überlegte ich, meiner selbst bewusst, hing meine verstohlene Kraft, meine anhaltende Besonderheit nicht mit meiner Psoriasis zusammen. Könnte sie nicht das schreckliche äußere Merkmal sein für etwas in mir, das eine Auszeichnung wert war? Allein Psoriasis hatte aus einem sehr durchschnittlichen kleinen Jungen, einem Jungen obendrein, der das Durchschnittliche liebte, das Alltägliche, das sicher Verborgene, einen fruchtbaren, anpassungsfähigen, hinlänglich skrupellosen Schriftsteller machen können. Was war meine Kreativität, mein schonungsloses Bedürfnis zu produzieren, denn sonst, als eine Parodie der peinlichen Überproduktion meiner Haut?
In seinem Essay »Im Krieg mit meiner Haut« schreibt John Updike über seine Haut als das Fremde, das Andere, mit dem er ständig im Kampf ist. Aber auch darüber, wie stark er mit seiner Haut, auch wenn sie krank ist, verbunden ist. John Updike ist längst nicht der einzige Autor, der sich von der Haut inspirieren ließ. Schon immer sei mit der Haut ein literarisches Spiel getrieben worden, sagt Helmut Bachmeier, dessen Spezialgebiet der Hautdiskurs in der Literatur ist.
Denken Sie an die Achillesferse. Das ist die Vorstellung in der Antike, dass der Achill von seiner Mutter da reingehalten wurde in ein Wasser, das ihn unsterblich macht, und sie hielt ihn an der Ferse und da konnte diese Haut nicht von dem Wasser umschlossen werden, also war er verwundbar, die Haut als Zeichen der Verwundbarkeit des Menschen. Das haben wir bis heute in unserem Sprachgebrauch, die Achillesferse. Oder denken Sie dann, was im Nibelungenlied Siegfried, der sich im Drachenblut badet, um wehrhaft und geschützt zu sein, und dann fällt ihm ein Lindenblatt auf den Rücken und da ist er verletzbar und darin wird er auch dann letzten Endes getroffen von Haken und getötet. Also die Haut ist auch immer ein Zeichen gewesen der Verletzlichkeit des Menschen, der Stärke. Wo ist er verwundbar, wo nicht? Achillesferse oder dieses Lindenblatt, diese Stelle auf dem Rücken von Siegfried. Man sieht, das sind also in Geschichten wie bei Homer oder im Nibelungenlied, das sind eigentlich die großen Urepen der Völker und da ist es auch eingeschrieben in diese Texte.
Die Haut schützte die inneren Organe des Menschen nicht nur von äußerlichen Angriffen oder vor gefährlichen Bakterien. Die Haut schützt das Innere lange Zeit auch vor den Blicken der Menschen. Bis zum Jahre 1895, als Wilhelm Konrad Röntgen die unsichtbaren Strahlen entdeckte, die Röntgenstrahlen. Seitdem ist die Haut transparent geworden. Trotzdem bildet sie eine Grenze, sagt Helmut Bachmeier. Eine Grenze aber, die nicht nur trennt, sondern auch innen und außen verbindet.
Die Haut ist der Kontakt zur Außenwelt. Was wir alles über die Haut wahrnehmen, ist eine Kontaktfläche, eine Berührungsfläche, eine soziale Fläche. Es wird auf die Haut etwas projiziert an Vorstellungen, ob man eine gesunde oder schlechte Haut hat, ob man krank ist, arm oder reich, das sieht man auch häufig an der Haut. Also auf die Haut, auf diese Grenzfläche oder auf diese Grenze kann sehr viel projiziert werden.
Die Haut als Grenze veranlasste Helmut Bachmeier, über Grenzen generell nachzudenken.
Und wenn wir jetzt mal überlegen, was bedeutet eigentlich Grenze? Es gibt die Grenze des Erkennens, die Grenzen der Wahrnehmung, auch in der Kritik bei Kant, in der Kritik der reinen Vernunft, in der Phänomenologie. Wichtige Fragen, was können wir sehen, was können wir wahrnehmen, wo sind die Horizonte, wo sind die Grenzen? Dann bei Wittgenstein, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt, Sprachgrenze, Welterkenntnisgrenze. Die Grenzsituation bei Karl Jaspers, also die besondere Situation, in die jemand geraten kann, die Grenze unseres Lebens, die Grenze unserer Praxis, der Tod. Überall sind wir so umstellt, wenn es um Erkenntnis, um Sprechen, um Wahrnehmung, um Handeln geht, von Grenzen. Und die Haut ist jetzt ein besonderes Modell einer Grenze, nicht von innen und außen. Und das Nachdenken über Grenzen ist auch ein Nachdenken über die Haut als Beispiel. Oder umgekehrt, der Hautdiskurs ist ein Grenzdiskurs.
Diese Grenze kann sich nie auflösen, denn ohne Haut können wir nicht leben. Bei jeder Grenze sind auch Grenzüberschreitungen möglich. Eine solche ist für Helmut Bachmeier die Ausstellung von Körpern ohne Haut. Die Plastinate von Gunther von Hagens, die in der Ausstellung Körperwelten ohne Haut möglichst lebensecht präpariert wurden, sind für Helmut Bachmeier purer Voyeurismus.
Ich denke, es gehört durchaus zum Menschen, dass er eine Haut hat als Fläche, dass sein Inneres verborgen ist. Denn gerade Individualität und Subjektivität bedeutet ja, dass ich etwas für mich habe. Das ist Individualismus und nicht, dass ich alles zur Schau stelle. Man muss hier natürlich unterscheiden zwischen dem voyeuristischen Blick einer solchen Veranstaltung und dem medizinischen Blick, anatomischen Blick. Die Anatomie hat natürlich das, wie man sagen, das Recht und natürlich auch die Aufgabe, hinter die Haut zu schauen. Aber ich denke, dass es kein Gegenstand ist einer allgemeinen Attraktivität. Auch wenn die Leute die Einwilligung geben, muss man alles das, was zeigbar ist, zeigen, muss man alles das, was machbar ist, machen. Und ich denke, die Haut als Grenze zeigt auch hier Wahrnehmungsgrenzen. Ich sage immer für die Öffentlichkeit, für das Spektakel, für die Ausstellung, nicht im Operationssaal, nicht in der Anatomie. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn man jetzt den anatomischen Blick zum Blick der Allgemeinheit macht, den Blick dressiert zum anatomischen Blick, dann geht uns vieles verloren, nämlich die Vorstellung von der Haut als Grenze.
Diese Grenze bedeutet für Helmut Bachmeier auch, sein Inneres schützen zu können. Zwar kann man mit Hilfe der Röntgenstrahlen in den menschlichen Körper schauen, doch die Haut wehrt im Normalfall neugierige Blicke ab.
Es gibt ja dann den gläsernen Bürger, den Überwachungsstaat, wo auch mit Kameras ins Leben hinein und es wird in den Körper hineingeleuchtet, es wird ins Privatleben hineingeleuchtet, alles wird öffentlich, alles wird zur Schau gestellt und da geht ja eigentlich das verloren, was eigentlich ein Erfolg der bürgerlichen Gesellschaft ist, nämlich Individualität, Privatsphäre und so weiter. Und gerade die intimste Privatsphäre ist das Innere des Körpers. Und das würde ich vor dem Blick der Öffentlichkeit genauso schützen wie meine Wohnung, wenn staatliche Organe da reinschauen wollen. Denn mein Haus und mein Körper, Haus und Haut, liegen sehr eng beisammen.
Die Haut trennt Öffentliches von Privatem. Was unter der Haut liegt, gehört nicht an die Öffentlichkeit. Doch wird da nicht auch ein bisschen viel in das Innere des Körpers interpretiert? Unter der Haut liegen Muskeln, Sehnen, Blutgefäße, Fettgewebe, Organe, die bei allen Menschen ungefähr gleich aussehen.
Ich möchte nochmal diese Redensart in seiner Haut sich wohlfühlen, seiner Haut sein, nicht in seiner Haut gefangen sein, sondern es ist wirklich so auch ein Schutzpanzer in der Tat gegen alle möglichen Übergriffe von Bakterien. Also die Haut ist wirklich so etwas wie eine feste Wand. Und diese feste Wand sollte man eigentlich achten. Und es gibt so etwas wie eine Grenze der Haut und die markiert natürlich auch vieles. Es sind keine Eingriffe möglich. Ich möchte auch nicht überfallen werden. Ich möchte nicht geschlagen werden. Das spüre ich ja alles an der Haut. Und deshalb sagt man ja, dass gerade solche Übergriffe nicht stattfinden sollen, weil es Hautverletzungen, Hautbeschädigungen sind. Und hier wird eigentlich dafür argumentiert, die Haut ist durchsichtig, der Körper ist durchsichtig, es ist alles offen für alle. Und diese Offenheit für alle, das halte ich für eine Destruktion von Privatsphäre.
Ohne Haut keine Privatsphäre. Die Haut als Grenze ist aber nur ein Diskurs, den Helmut Bachmeier interessiert. Er vergleicht die Haut auch noch mit anderen Modellen.
Wir kennen sehr häufig das Modell der Schichtung. Wir nennen das Stratifikationen, das sind Schichtungen. Beispiele. Wir sprechen von der sozialen Schichtung. In der Soziologie, es gibt verschiedene Gesellschaftsschichten. Wenn wir in die Archäologie oder Geologie gehen, gibt es Erdschichten. Es gibt beim Text Bedeutungsschichten. Und so können wir sagen, es gibt also solche Modelle des Denkens in Schichten. Und die Haut mit ihren Schichten ist eigentlich ein Stratifikationsmodell, was wir selbst am Körper tragen. Und die interessante Frage ist, warum denken wir eigentlich immer wieder in Schichten? Schichtenontologie, es gibt ganze Philosophien darüber. Aber das schöne Beispiel ist einfach Erdschichten. Wenn man so die Erdschichten übereinander sieht, die Hautschichten, die Bedeutungsschichten, die sozialen Schichten. Und die Frage ist einfach, das ist eine Frage, die mich jetzt besonders daran interessiert. Welches Modell, Denkmodell, steht hinter so einer Denkfigur wie Schichtung? Wir machen da auch sonst Schichten. Wir denken immer, dass der Himmel oben ist und die Hölle unten. Es gibt immer oben und unten auch eine Schichtung. was mit der sozialen Schichtung wieder korrespondiert. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass das kleine Baby, wenn es auf den Boden kriecht, nach oben schaut, zu den Eltern, die größer, mächtiger, stärker sind, dann ist das schon eine Prägung für oben und unten. Und so wird wahrscheinlich, vereinfacht gesagt, auch dieses Denken in Schichten erzeugt. Aber was ist, hat es für eine Logik, dass wir in Schichten denken? Und da ist über die Haut nachzudenken logisch interessant und weniger dermatologisch. Das muss der Hautarzt machen, aber dass wir so etwas an uns herumtragen, solche Schichten, und dass wir immer in Schichten denken, dass es eine wichtige Kategorie ist, das ist etwas, ein spannendes Thema.
Auffällt, dass uns eigentlich nur die Oberhaut, also die Oberschicht, interessiert.
Sozial ist es manchmal auch so, dass nur die Diskurse der Oberschicht und nicht der Unterschicht des Prekariats thematisiert werden. Sie sehen also, was die Haut ist auch ein sehr schönes Beispiel für soziale Modelle.
Nicht nur die Hautschichten sind mit einem sozialen Modell verwandt. Die Haut ist auch eine Projektionsfläche von sozialen Schichten.
Früher war die bleiche Haut Ausdruck einer aristokratischen Wirklichkeit. Also der Adel musste nicht arbeiten, hat also seine vornehme Blässe, die bis zur Blasiertheit ging, kultiviert. Braun waren damals die Bauern, die arbeitende Bevölkerung. Heute hat sich das völlig gewandelt. Heute ist braun, man geht in Urlaub, holt sich eine Bräune. Früher wäre das, ich drücke das mal so aus, sehr plebejisch empfunden worden. Also die Vornehmheit war immer blass. Lange Zeit braun war eigentlich Ausdruck, dass man viel arbeiten muss. Und heute hat sich diese Vorstellung, diese Bewertung von Bräune und blasser Haut völlig umgekehrt. Und so gibt es eben auch Geschichten zur Haut, zur Bedeutung von Haut, wenn man überlegt, wie manche Hautmale damals, auch der Schönheitsfleck, extra gesetzt wurde. Manche lassen sich das heute entfernen, also der Eingriff in die Haut. Man möchte heute so eine Haut haben, möglichst hergestellt, möglichst arrangiert, aber keine natürliche Haut.
Eine Haut ganz straff und glatt und ganz ohne Falten.
In früheren Zeiten galt eine Haut mit Falten nicht als hässlich und sie war ein Zeichen eines würdigen Alters. Damals war man nicht so einfältig, sondern eher vielfältig. Man wollte Falten haben. Denken Sie vielleicht an die Stirnfalten des Denkers, der lange denkt, tief nachdenkt und deshalb natürlich so Furchen auf dem Gesicht hat, die berühmten Denkerfalten. Ja, heute versucht man, das alles möglichst zu eliminieren. Man möchte die glatte, straffe, feste Haut haben, alles das, was dem widerspricht, wird als negativ bewertet. Und so sieht man eigentlich, dass aus der Denkerfalte heute die glatte Stirn geworden ist. Und es hat sicher etwas mit der Bewertung des Körpers, mit Körperkult und so weiter zu tun.
Die natürliche Haut zählt heute nicht mehr viel. Seit die Schönheitschirurgie der Haut an den Kragen geht, wird geschnipselt und gezogen, was das Zeug hält.
Wenn man sieht, dass alle sich ganz bestimmten kosmetischen Idealen anschließen, dann sieht man auch, dass sehr viele Menschen, gerade wenn sie solche chirurgischen Eingriffe über sich ergehen lassen, doch einem abstrakten Ideal der Gesellschaft folgen, und dadurch führt das auch zur Entpersönlichung. Wenn Sie teilweise die Gesichter anschauen, die werden immer ähnlicher. Man hat dieselbe Kleidung an, alle haben Jeans, alle haben denselben Ausdruck, ja, und wo bleibt da der Individualismus? Also man wird nicht Individualist, indem man sein Gesicht oder seine Haut chirurgisch verändern lässt, sondern gerade das Individuelle besteht drin in der Abweichung. Übrigens, die vollkommene Symmetrie auch eines Gesichtes ist zwar das Babyschema und ein gewisses Schönheitsideal, aber interessante Gesichter sehen anders aus. Da sind auch durchaus Furchen und Falten gefragt.
Doch die Falten verschwinden immer mehr. Die Haut bleibt bis ins hohe Alter straff, ist das ganze Jahr durchgebräunt und die lästigen Tränensäcke verschwinden. Bei so viel Gleichheit suchen sich viele mit anderen Mitteln ihre Individualität, sagt Helmut Bachmeier.
Auf der einen Seite wird in unserer Gesellschaft der perfekte Körper favorisiert, der Körper, der also keine Verwundung, keine Nahtstellen, keine Narben, nichts hat, und die jungen Leute kommen und stechen sich hinein. Sie beschädigen eigentlich ihren Körper, um zu sagen, ich folge nicht eurem Schönheits- oder Körperideal, wir grenzen uns aus. Also Tätowierungen, Piercings sind also Formen der Ausgrenzung, des Protestes gegen diesen perfekten Körper.
Doch auch dieses Ausbrechen ist heute schon fast ganz normal. Tattoo und Piercing sind so verbreitet wie Ohrringe. Die immer glatter werdende Haut, die Anpassung und Vereinheitlichung haben laut Helmut Bachmeier auch Folgen für die Gesellschaft. Je glatter die Haut, je langweiliger und konformer die Gesellschaft. Er nennt zwei Begriffe, mit denen er die Situation charakterisieren möchte.
Einerseits leben wir in einer Optionengesellschaft. Man kann heute diese und jene Haut haben, man kann sie wählen, weil es die Schönheitschirurgie und die Kosmetik gibt. Das ist also eine Option, die ich habe. Und zweitens, das hängt eng mit der Optionengesellschaft zusammen, haben wir sehr viele Entstandardisierungen. Also das liegt einmal in der Familie. Wir haben nicht mehr den klassischen Familienverband, sondern es gibt alles Mögliche, von Singles bis Patchwork-Familien, Entstandardisierung. Wir haben auch nicht mehr die fest umrissenen Berufsbilder, sondern da gibt es auch immer was Neues. Also diese Entstandardisierung, an diesen Beispielen klargemacht, führt auch natürlich zu anderen Dingen. Man hat nicht mehr diese oder jene Haut, die gewissermaßen ein Standard der Natur ist, sondern man kann frei wählen. Und das ist eigentlich das Erste. Und das Zweite ist eigentlich eine große Paradoxie. Alle glauben, wir leben im Zeitalter, das wird ja häufig beklagt, des Individualismus. Aber dieser Individualismus ist eine starke Form von Konformismus. Ich sehe immer mehr Angleichungen. Ich sehe immer weniger interessante Einzelfiguren. Auch in der Politik sieht man das. Früher gab es Gestalten mit einem eigenen Gepräge, einem eigenen Gesicht. Heute gleichen die sich fast alle an. Schauen Sie mal die früher die großen Politiker an, mal deren Porträts. Und schauen Sie sich heute mal an, da sehen Sie eine große Konvergenz zum Mittelmaß, das sich auch in der Mittelmäßigkeit dann häufig ausdrückt. Also diese starke Individualität, das einprägsame Gesicht, das faltenreich, das wirklich auch Spuren des Lebens in sich hat. Und dass diese Spuren des Lebens, dass man sich zu denen nicht zu seinen eigenen Erfahrungen bekennen will, sondern irgendetwas Glattes hat als Visitenkarte, das finde ich eine Paradoxie. Im Zeitalter des Individualismus werden alle immer ähnlicher.
So kann man die eigene Haut kaum noch von der Haut anderer unterscheiden. Die eigene Haut wird einem langsam fremd.
Ja, das ist ein großes Thema eigentlich auch in der Literatur. Fremdsein in der eigenen Haut und dass einem die Haut als das Äußere seiner selbst fremd geworden ist. Viele wollen dann eine Häutung, so wie die Schlange sich häutet, in eine andere Haut schlüpfen, weil die Haut fremd geworden ist. Das sind dann solche Prozesse der Metamorphose, die man sich vorstellt. Also ich verwandle mich äußerlich von einer Haut in die andere und dadurch werde ich ein anderer. Die Frage, ob die innerliche Metamorphose stattfindet, möchte ich jetzt nicht beantworten. Das ist der Einzelfall, das kann man nicht generalisieren.
Metamorphose und Häutung oder ganz einfach in ein neues Kleid schlüpfen. Die Haut wird häufig als Kleid beschrieben. Auch Franz Kafka hat sich dieser Metapher bedient.
Das hängt zusammen natürlich mit Hautverletzungen, mit seiner Haut selbst als ein Körpergefängnis empfunden. Er litt an einer Hautkrankheit, muss man sagen. Und diese Beschäftigung mit der eigenen Haut als dem Fremden, dem anderen, als das Begrenzende, als das Gefängnis, als Panzer, das war sein Motiv.
Franz Kafka. Kleider. Oft, wenn ich Kleider mit vielfachen Falten, Rüschen und Behängen sehe, die über schönen Körper schön sich legen, dann denke ich, dass sie nicht lange so erhalten bleiben, sondern Falten bekommen, nicht mehr gerade zu glätten, Staub bekommen, der, dick in der Verzierung, nicht mehr zu entfernen ist, und dass niemand so traurig und lächerlich sich wird machen wollen, täglich das gleiche kostbare Kleid früh anzulegen und abends auszuziehen. Doch sehe ich Mädchen, die wohl schön sind und vielfache reizende Muskeln und Knöchelchen und gespannte Haut und Massen dünner Haare zeigen und doch tagtäglich in diesem einen natürlichen Maskenanzug erscheinen, immer das gleiche Gesicht in die gleichen Handflächen legen und von ihrem Spiegel widerscheinen lassen. Nur manchmal am Abend, wenn sie spät von einem Feste kommen, scheint es ihnen im Spiegel abgenützt, gedunsen, verstaubt, von allen schon gesehen und kaum mehr tragbar.
Die Haut kann man aber nicht wie ein Kleid ausziehen. Man würde manchmal gerne in der Haut eines anderen stecken oder aus der eigenen Haut fahren. Doch die Haut kann man nicht wechseln.
Insofern ist die Haut ein gewisses Schicksal, die Kleidung nicht. Und wie man mit dem Schicksal umgeht, Das kann man auch im Umgang mit der Haut lernen. Ob man es akzeptiert, dass die Haut altert, dass sie so ist, wie sie ist. Und man kann dem Schicksal auch ein bisschen ausweichen, aber man kann eigentlich nie seiner Haut endgültig ausweichen. Auch jede Schönheitsoperation hinterlässt Spuren. Und manche, man sieht das bei manchen Schauspielerinnen, die sich haben liften lassen. Und da sieht man dann, ja, das sind fast Bilder, die ihr Gesicht entstellen. Man kann also nicht aus der Haut unbedingt raus, sondern sollte sich zu seiner Haut bekennen. Man könnte so vielleicht sagen, Kleider machen Leute, die Haut aber macht den Menschen.
Helmut Bachmeier, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Eine Sendung über die Haut als Projektionsfläche von Katrin Uelci war
das. Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.